mein
Ja, wir freuen uns jetzt hier auf dem Podium Alexander Kleis zu haben. Alexander Kleis ist jetzt seit fast knapp 2 Jahren zum Glück fester Bestandteil vom IMI-Büro. Darüber freuen wir uns sehr. Alexander Kleis ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter von Tobias Pflüger. Und eigentlich seit knapp 2 Jahren, also seitdem er auch beim IMI-Büro ist, ist Gegenkonversion schon ein bisschen sein Thema, was ihn seither begleitet. Und daher wird er uns jetzt etwas sagen zu Gegenkonversion, die militärische Rückeroberung der Fläche, Reaktivierung alter und neuer Liegenschaften. Gut, dann übergebe ich jetzt das Wort dem Alex.
Ja, hallo. Das Thema des Kongresses ist ja die Aufrüstung. Ja, hört man nicht besser so? Ja, gut. Das Thema ist ja die Aufrüstung Deutschlands auf allen Ebenen. Und in dem Kontext gibt es ein Phänomen, was uns bei der IMI eigentlich schon seit mehreren Jahren immer wieder aufgefallen ist, was aber ein relativ neues Phänomen trotzdem ist. Und zwar, dass man seit dem Ende des Kalten Krieges eigentlich immer den Trend hatte, dass es zu Konversion kam. Also da hat Jackie ja auch am ersten Abend, am Freitagabend in der Schellingstraße schon einen ganz schönen Vortrag dazu gehalten, wie eben Militärgelände zu einer zivilen Nutzung überführt wird und was da für schöne Projekte draus entstehen. Und das war jetzt auch die letzten 20, 25 Jahre auch der Trend, dass viele Flächen eben einer zivilen Nutzung überführt wurden, weil man die fürs Militär nicht mehr gebraucht hat, was eine sehr erfreuliche Entwicklung war. Jetzt ist es aber so, dass eben im Zuge dieser Aufrüstung in den letzten Jahren dieser Trend umgekehrt wird. Das haben wir bei der IMI unter dem Begriff Gegenkonversion zusammengefasst. Gegenkonversion umfasst mehrere Bereiche, mehrere Felder, auf denen das passiert. Und ich habe mich eben mit der Gegenkonversion von Flächen sehr viel beschäftigt. Das war auch, als ich mein Praktikum bei der IMI gemacht habe, vor knapp 2 Jahren, war das auch damals mein Thema und da habe ich meine erste IMI-Studie drüber geschrieben. Unter Konversion, wie gesagt, versteht man die Umwidmung vormals militärischer Ressourcen und Liegenschaften für zivile Zwecke. Und Gegenkonversion ist eben das Gegenteil davon. Und da habe ich 3 verschiedene Formen identifiziert, in denen das vorkommt. Die krasseste und eindeutigste Form ist die Inbesitznahme ziviler Flächen durch das Militär. Also man hat ein Gelände oder eine Liegenschaft oder ein Gebäude, was vorher zivil war. Und das wird dann militarisiert und das ist dann eine Militärfläche, meistens dann auch eine Sperrzone dadurch. Eine zweite Form ist die Reaktivierung aufgegebener Flächen oder Liegenschaften, also Fälle, in denen die Bundeswehr oder das Verteidigungsministerium in den letzten Jahren gesagt hat, naja, das brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil wir eigentlich abrüsten möchten. Und dann gab es da auch schon andere Nutzungspläne und dann sagt man, oh, doch nicht, sozusagen. Ne? Und die dritte Form, das ist zum Teil verschwimmt das ein bisschen mit der zweiten Form. Das ist der Abbruch oder die Verzögerung eines Konversionsprozesses. Also sozusagen, wenn das noch in der Schwebe hängt. Also wenn man eigentlich ein Gelände einer Konversion zuführen will und dieser Vorgang dann abgebrochen wird. Also wenn nicht sofort dann gleich wieder Militär reinkommt, aber wenn man diese Flächen dann noch vorhält, um sie dann eben wieder zu einem Militärgelände oder einer Kaserne zu machen. Für diese 3 Fälle werde ich jetzt jeweils ein Beispiel vorstellen aus Baden-Württemberg und ja genau da dann eben genauer drauf eingehen. Der erste Fall ist in Heiterbach. Das ist ein kleines Städtchen, Dorf hier in der Nähe, im Nordschwarzwald, wirklich sehr nah hier. Und dort möchte das Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, ein neues Absprunggelände einrichten. Ich würde jetzt ein bisschen weiter ausholen und kurz noch ein bisschen was zum Kommando Spezialkräfte sagen, damit man das auch einordnen kann. Das Kommando Spezialkräfte ist, wie der Name sagt, eine Spezialeinheit. Und was diese Spezialeinheit vor allem ausmacht, ist eine sehr, sehr strikte Geheimhaltung. Die treten im Normalfall vermummt auf, damit man ihre Identität nicht rausfindet. Und das ist auch parlamentarisch sehr schwierig, die zu kontrollieren, weil eben praktisch alles geheim ist. Und wie will man was kontrollieren, was eben, worüber man fast nichts weiß. Dementsprechend können sich dann auch die Bürger nicht informieren. Und es gibt dann auch keine Angaben über eigene Verluste der Spezialkräfte und auch keine Informationen darüber, wie viele Menschen diese Spezialkräfte getötet haben. Was sie natürlich auch ausmacht, ist ihre besondere Ausbildung, ihr Elitestatus, ein besonderer Chorgeist innerhalb dieser Einheit und natürlich eine besondere Ausrüstung, die nochmal umfangreicher und besser ist als bei anderen Bundeswehreinheiten. Also das KSK wird auch oft als Waffenlabor der Bundeswehr bezeichnet, wo man neue Waffentypen oder Technologien als erstes ausprobiert, dann ein bisschen damit rumexperimentiert. Das wird dann auch schon eingesetzt und dann erst später für andere Einheiten oft. Das KSK hat die Aufgabe, offiziell vor allem deutsche Staatsbürger im Ausland in Notlagen zu evakuieren, in Krisengebieten, wo man eben sagt, naja, da kann man die Polizei nicht hinschicken und das ist zu heikel, das dem Staat zu überlassen, wo das eben passiert in diesem Krisengebiet. De facto gibt es kaum Fälle, die überliefert sind oder wo man jetzt irgendwie einen Beleg dafür hätte, dass sie das tatsächlich auch regelmäßig machen. Da haben wir dann eben auch mit der Geheimhaltung zu kämpfen. Es gibt ein, zwei Fälle, wo wir vermuten, dass das KSK da eingesetzt wurde, um jemanden zu evakuieren, aber so richtig belegt ist es nirgends. Das liegt auch daran, dass sie de facto ganz viele andere Sachen eben auch noch machen, dass das sozusagen eher das Feigenblatt ist, was man eben vorschiebt, was deren Aufgabe sei. De facto machen sie aber vor allem Kommandoeinsätze im feindlichen Gebiet. Das kann verschiedene Formen haben. Zum Beispiel die Festnahme oder Tötung von Kriegsverbrechern oder Leuten, die als Terroristen gesehen werden. Wobei das natürlich auch kritisch ist, wenn man diese Menschen dann einfach erschießt, weil da findet ja dann kein Verfahren vorher statt oder so, sondern man sagt eben, naja, das ist ein Terrorist, da gibt es irgendwelche geheimdienstlichen Erkenntnisse, nach denen man das dann vermutet und dann bringt man die Menschen um oder setzt sie eben fest. Auch da weiß man leider sehr wenig drüber. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass das KSK an solchen Capture-or-Kill-Missionen auch mit den US-Spezialkräften zusammen beteiligt sind und da auch eine gewisse Rolle spielen auf jeden Fall. Ja, also bisher ist das KSK vor allem eingesetzt worden in Afghanistan jetzt aktuell, aber auch auf dem Balkan in den 90er Jahren und jetzt momentan auch in Mali gibt es eine Ausbildungsmission, wo das Kommando Spezialkräfte dann eben malische Soldaten ausbildet. Und dieses Kommando Spezialkräfte sucht gerade nach einem neuen Absprunggelände, weil, also bisher haben sie ein Gelände dafür genutzt bei Renningen-Malmsheim, das ist in der Nähe von Stuttgart grob. Und dort sind sie gemeinsam gesprungen, jetzt die letzten Jahre immer aus ihren Helikoptern mit Fallschirmen, zusammen mit den US-Spezialkräften, die in Böblingen auch dort in der Nähe stationiert sind und haben dieses Gelände dann genutzt, um eben diese Fallschirmabsprünge oder das Abseilen aus dem Helikopter zu üben oder auch aus schweren Transall-Maschinen. Und jetzt suchen jetzt ein neues Gelände, weil dieses Gelände vor ein paar Jahren verkauft wurde an die Firma Bosch, die daneben auch schon einen Forschungscampus hat und die wollen da eben dieses Gelände für sich nutzen und das wurde dann auch an die verkauft und dem Kommando Spezialkräfte wurde dann versprochen, naja, man sucht jetzt nach einem Ersatzgelände. Und naja, es ist so, dass das Kommando Spezialkräfte dieses Absprunggelände de facto kaum genutzt hat in den letzten Jahren, weil sie eben eigentlich in aller Welt und auch in ganz Deutschland trainieren. Also die sind da jetzt nicht angewiesen auf diesen einen Ort, an dem sie dann da abspringen können, sondern sie sind in Militärübungen also mit beteiligt, wo sie das üben. Und zwar eben, naja, von Bautzen bis nach Südamerika, ja, im Nahen Osten, an der Grenze eben zu Russland, Litauen. Und auch die Absprünge machen sie de facto halt an ganz vielen anderen Orten. Also da gibt es Hinweise, dass sie in Deckenbronn das machen, hier in der Nähe. In Wendelsheim gab es da mal eine Vorführung, wo Schüler dann zuschauen konnten. Ziemlich bizarr. Ja, und auch sonst in der Region von hier eher südlich Richtung Bodensee ist es mehrfach dokumentiert, dass sie dort springen. Und es ist sehr fraglich, sage ich jetzt mal, ob sie überhaupt ein neues Gelände dafür jetzt explizit dafür brauchen. Die US-Spezialkräfte haben das Gelände dort aber sehr intensiv genutzt bei Malmsheim. Es ist davon auszugehen, dass vor allem für die das neue Gelände auch gebraucht wird. Ja, und bei der Suche nach dem neuen Absprunggelände gab es dann ganz viele Ideen, wo man das machen könnte. Und der momentane Favorit ist eben Heiterbach. Da gibt es einen zivilen Militärflughafen, den seht ihr hier.
Einen zivilen Flughafen.
Ein ziviler Segelflughafen, sorry. Ja, schön widersprüchlich. Genau, bisher zivil genutzt, nicht militärisch eben. Und dort soll dann eben diese Landebahn ausgebaut werden und begradigt werden. Und das soll nochmal deutlich vergrößert werden, dieses Gelände auch. Das ist jetzt schon ziemlich groß. Drumherum sind hauptsächlich Äcker und Wald. Und dort sollen dann das KSK und die US-Spezialkräfte jeweils 60 Tage im Jahr diese Absprünge üben können. Würden die das ausschöpfen, würde das bedeuten, dass jeden dritten Tag dann dort Militär, Flugzeuge, Helikopter drüber fliegen und die Leute in Heiterbach befürchten da, dass es halt durch den Lärm wirklich unangenehm wird, weil das halt direkt neben dem besiedelten Gebiet dort ist. Und außerdem wird befürchtet, dass es schwere Umweltschäden geben könnte, also zum einen durch diese Aufschüttung und Begradigung dieser Lande- und Startbahn, dann eben auch durch den Lärm an sich. Das ist ein wichtiges Biotop dort auch, das ist ein Naherholungsgebiet für die Leute und es wird eben befürchtet, dass es da dann eben nicht mehr so idyllisch ist, wenn da die Spezialkräfte von USA und Deutschland dort eben regelmäßig üben. Dazu kommt auch noch, dass dass dieses Gelände eben, wie gesagt, ziemlich erweitert werden müsste auf 55 Hektar und dass man dafür diese Ackerflächen, die daneben sind, eben benötigt. Und die Bauern aus der Gegend brauchen diese Ackerflächen aber, weil sie eben sehr fruchtbar sind und möchten die Flächen eben nicht abgeben an das Militär und verweigern den Verkauf bisher. Und da gibt es aber jetzt mittlerweile auch schon, ist es soweit, dass eben ganz offen mit Enteignungen gedroht wird, während am Anfang noch gesagt wurde, naja, zu Enteignungen wird es nicht kommen, ist ja alles kein Problem und wir zahlen euch da einen guten Preis. Aber mittlerweile ist es da schon deutlich konfrontativer. Und ja, jetzt vor etwa 1,5 Jahren hat sich dort eine Bürgerinitiative gegründet, Das ist die BI, kein Fluglärm über Heiterbach und für einen Bürgerentscheid. Naja, der Name erklärt auch eigentlich schon, was ihr Ziel da ist und war. Sie richten sich vor allem gegen den Fluglärm, wollen dieses Militärgelände dort eben nicht und möchten das am liebsten über einen Bürgerentscheid verhindern. Diesen Bürgerentscheid haben sie auch tatsächlich dann innerhalb kürzester Zeit auch tatsächlich geschafft zu erreichen. Und zwar einen Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene, der im letzten Jahr im September im Zuge der Bundestagswahl gleichzeitig noch durchgeführt wurde, im September 2017. Und da wurde eben auf lokaler Ebene dann abgestimmt, ob man dieses Militärgelände haben möchte. Es ist allerdings eben leider nicht zulässig, dass eben diese Kommune entscheidet, wo der Bund sein Militärgelände macht. Das wäre zu schön. Deswegen ging es da leider in diesem Bürgerentscheid eben praktisch nur darum, wie sich die Gemeinde positioniert zu diesem Absprunggelände, weil gerade die lokale Politprominenz war ziemlich begeistert von diesem Vorhaben, da einen Militärflughafen zu errichten und ein Absprunggelände, weil sie eben gehofft haben, dass es da dann Ausgleichsleistungen gibt, also zum Beispiel irgendwie einen S-Bahn-Anschluss für Nagold oder einen neuen Autobahnzubringer oder so. Und genau deswegen waren die recht begeistert. Es kam dann eben zu diesem Bürgerentscheid, der mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung von über 70% entschieden wurde. 59,3% der Leute waren gegen dieses Militärgelände und nur 37,9% waren für dieses Militärgelände, beziehungsweise dafür, dass sich die Stadt eben für dieses Militärgelände positioniert und ausspricht. Damit war es dann auch recht klar, dass der Gemeinderat jetzt eben keine Entscheidungen mehr fällen darf, die für dieses Militärgelände sprechen und sich mit allen juristischen Möglichkeiten wehren muss. Dieser Entscheid gilt jetzt zunächst mal für 3 Jahre, also jetzt noch etwa 2 Jahre. Und es wird jetzt auch gerade schon intensiv versucht, juristisch dieses Gelände zu verhindern. Da wurde eine renommierte Berliner Anwaltskanzlei, die auch schon ähnliche Fälle oder auch schon größere Fälle bearbeitet hat, eben beauftragt. Die hatten jetzt Akteneinsicht bekommen und da geht es jetzt vor allem darum, zu beweisen, dass das nicht die beste Variante ist. Das ist ein bisschen schade, dass es den Leuten in Heiterbach vor allem darum geht, dieses Militärgelände nicht vor ihrer eigenen Haustür zu haben. Aus einer antimilitaristischen Perspektive, die wir hier haben, wäre es natürlich am schönsten, dieses Gelände gar nicht zu haben. Aber es ist auf jeden Fall schon mal echt super, wie sich die Leute da dagegen wehren und Sand im Getriebe sind. Und wenn sich das dann nochmal um einige Jahre verzögert, wäre das ja schon mal eine super Sache. Ein weiterer Punkt, was die Leute dort ziemlich auf die Palme gebracht hat, ist die von der Landesregierung hier vorangetriebene, es wird bezeichnet als Bürgerbeteiligung. Das ist aber ein bisschen irreführend, weil, also ich würde eher sagen, da ging es darum, die Leute nicht zu beteiligen, sondern früh zu informieren, damit die dann da auch nichts dagegen haben und sich irgendwie immerhin beteiligt fühlen. Also so ein Gefühl der Beteiligung irgendwie zu verbreiten und dadurch eben auf möglichst wenig Widerstand zu stoßen. Die Landesregierung hat es auch ziemlich unverblümt mal selbst geschrieben. Ich zitiere jetzt: In Zusammenhang mit dem weiteren Verfahren ist auch wichtig, dass Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie nicht verwechselt werden dürfen. Die vom Heiterbacher Gemeinderat zur Abstimmung vorgesehene Fragestellung, also es ging da um diesen Bürgerentscheid, bezieht sich auf das Ob des Projekts und die Haltung der Stadt dazu. Diese Entscheidung über das Projekt liegt aber beim Bund. Das Votum wird zur Kenntnis genommen, aber Bundesbehörden entscheiden im Rahmen eines gesetzlich vorgegebenen Verfahrens. Die vom Land vorangetriebene Bürgerbeteiligung dagegen dreht sich um das Wie des Projekts. Sie sucht nach Planungsspielräumen und Verbesserungen des Projekts. Also bei dieser Bürgerbeteiligung geht es eben nicht darum, ob dieses Gelände kommt, sondern das, also aus Sicht der Landesregierung und des Bundes und des Verteidigungsministeriums kommt dieses Gelände, sondern da geht es halt um das Wie. Also ich persönlich weiß jetzt nicht so genau, also wie man da über dieses Wie im Detail dann noch schön mitbestimmen kann. Also geht es dann darum, welcher Rasen neben der Landebahn angesät wird oder naja. Ja, wir waren da jetzt auch in letzter Zeit im Bundestag mit der Linken dran an dem Thema und haben da Anfragen auch dazu gestellt. Was auch recht spannend war, ist diese ganze Umweltsache, weil ich denke, dass es darüber auch gute Spielräume gibt, das juristisch zu verhindern. Und es wurde von der Landesregierung immer wieder betont, dass man, also wegen der Umwelt soll man sich keine Sorgen machen, da gibt es dann eh in diesem vorgegebenen Verfahren noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung und im Rahmen dieses Verfahrens wird dann schon geschaut, dass es da keine Umweltschäden gibt und wenn doch, dann kommt dieses Projekt nicht. Wir haben dann auch mal ein bisschen näher nachgehakt, wie das mit dieser Umweltverträglichkeitsprüfung aussieht. Und da war dann erstmal die Antwort vom Verteidigungsministerium, in welchem Umfang es so eine Umweltverträglichkeitsprüfung gibt, wird momentan noch geprüft. Das heißt, es ist nicht mal sicher, ob es überhaupt diese Umweltverträglichkeitsprüfung gibt. Dann haben wir weiter nachgehakt, dann kam raus, diese Umweltverträglichkeitsprüfung wird durchgeführt vom Luftfahramt der Bundeswehr, also der Bundeswehr selbst. Die entscheidet dann, ob diese Umweltschäden, die sie da verursachen werden, vertretbar sind. Und Gewaltenteilung ist da auf jeden Fall nicht. Ne? Genau, hier noch ein Bild, das wir in Heiterbach gemacht haben, von eben einem Plakat dieser Bürgerinitiative. Ja, unten steht noch, vielleicht kann man es nicht lesen, machen Sie mit, Unterschriftenaktion für einen Bürgerentscheid, jetzt in vielen Heiterbacher Läden und Betrieben. Die haben da wirklich ziemlich gut agitiert und haben da auch einen großen Rückhalt dort. Und wir hoffen, dass sie da weiter dranbleiben, die sind auch weiter dran. Und sind ziemlich wütend auch, weil sie sich ziemlich verarscht fühlen durch diese Pseudo-Beteiligung, diese Scheinbeteiligung durch die Landesregierung. Und es bleibt spannend. Ich glaube, das Thema ist auf jeden Fall noch nicht durch. Es ist aber auf jeden Fall ein Beispiel eben, und zwar tatsächlich im Moment das erste Beispiel, wo es sehr konkret ist, dafür, dass man eben ein bisher zivil genutztes Gelände dass man das militärisch nutzen möchte. Und das ist jetzt nach dem Kalten Krieg das erste Beispiel und das einzige Beispiel, was mir bislang bekannt ist. Ein weiteres Beispiel ist die Stadt Hartheim. Auch, also in der Stadt ist ein bisschen beschönigend, also es ist auch eher so ein größeres Dorf. Das ist eine sehr militarisierte Region dort. Also auch in den Nachbargemeinden gibt es Kasernen, wo verschiedene Bundeswehreinheiten schon seit längerem stationiert sind. Und die Bundeswehr ist da auch tatsächlich ziemlich verankert dort in der Region. Das ist im Odenwald, also im Nordosten von Baden-Württemberg. Da gibt es auch keine größere Stadt in der Nähe, wo man es jetzt dran festmachen könnte. Das ist so grob zwischen Würzburg, Heidelberg und ja, Bad Mergentheim. Genau, und dort gibt es eben seit 1961 die Karl-Schurz-Kaserne. Die sieht man hier auch auf dem Bild. Da war bis 2016 ein Sicherungsbataillon untergebracht und davor ein Panzerflugabwehrkanonenbataillon. Wie gesagt, also das ist sehr eng verwoben dort auch mit der Gemeinde, mit der lokalen CDU oder den Freien Wählern. Da gibt es ziemlich viele Klüngel und die Bundeswehr ist da allgemein sehr willkommen und auch sehr präsent im Alltag auf jeden Fall. 2011 wurde das neue Stationierungskonzept veröffentlicht durch das Verteidigungsministerium und da war eben dann eigentlich vorgesehen, mehrere Liegenschaften eben einer Konversion zuzuführen. Und es war eben dann geplant, diesen Standort aufzulösen und im Juni 2017 an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zu übergeben, damit dies dann zum Beispiel an die Stadt verkauft oder an einen lokalen Investor, damit es eben zivil genutzt wird. Es wird dann auch erstmal angefangen, diesen Plan auch tatsächlich umzusetzen. Im Dezember 2015 war die Außerdienststellung dieses Sicherungsbataillons, was dort stationiert war. Davor, im September 2015, hat auch der Bund schon 4 Unterkunftsgebäude an das Land Baden-Württemberg abgetreten und die hatten dort dann eine Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete eingerichtet. Da waren dann über ein Jahr 750 geflüchtete Menschen untergebracht in dieser Kaserne. Und das war aber nur für ein Jahr. Im Juni 2016 wurde die Liegenschaft dann auch tatsächlich aufgegeben. Kurz danach wurde die Landeserstaufnahmestelle aber auch wieder geschlossen. Und es war dann so für einen kurzen Zwischenzeitraum, da war einfach nichts drauf. Und sowohl irgendwie das Lokalblatt dort als auch die Lokalpolitiker und Politikerinnen, wobei es hauptsächlich Politiker waren, haben sich auch ziemlich wehmütig geäußert, dass die Bundeswehr da jetzt abzieht und hatten so einen Niedergang der Region befürchtet. Und da war kein Wort zu emotional, um es nicht doch rauszuhauen. Also wirklich traurig waren die dort. Und dementsprechend groß war dann auch die Freude, als im Dezember 2016 verkündet wurde, die Bundeswehr will die Kaserne doch weiter nutzen. Und die Lokalpolitiker, also zum Beispiel auch ein CDU-Abgeordneter, der aus dieser Gegend kommt, hätten sich sehr stark dafür eingesetzt, dass man da dann doch irgendwie vielleicht nicht doch eine Möglichkeit findet, da doch wieder eine Bundeswehreinheit zu stationieren, um diesen Standort zu erhalten. Dazu kam es dann eben letztendlich auch. Zum 1. Oktober 2017, also jetzt vor einem guten Jahr, ist dort eine Führungsunterstützungskompanie des Kommando Spezialkräfte, schon wieder, eingezogen. Und die haben dort die Aufgabe, ein Special Operations Component Command, kurz SOCC, aufzubauen. Das ist so eine Art kleineres Hauptquartier, das eben dann dafür zuständig ist, die Einsätze von Spezialeinheiten verschiedener NATO-Staaten, die eben zusammenarbeiten, zu koordinieren und auch im Einsatz zu führen. Und dafür wird dann eben dort jetzt gerade die Technik bereitgestellt und die Infrastruktur, auch Zelte, um das verlegen zu können in ein Einsatzgebiet, ähnlich wie in Ulm. Und ab 2020 soll es dann auch möglich sein, dass das eben tatsächlich bereitgestellt wird. 2022 haben die dann ihre Abschlussprüfung, wo dann praktisch nochmal geprüft wird, ob die das auch alles können, was sie können sollen. Und 2023 ist dann geplant, dass sie eine einjährige Bereitschaft haben, in der sie dann eben tatsächlich diese Einsätze von NATO-Spezialeinheiten führen im Einsatz. Es ist geplant, dass dort 175 Soldatinnen und Soldaten und 30 zivile Angestellte ihren Dienst verrichten. Momentan ist es ungefähr erst ein Drittel, was tatsächlich dort ist, weil es sich eben noch im Aufbau befindet. Was dazu noch kommt, ist, dass das jetzt so eine Art Türöffner war dass man das jetzt eben nicht einer zivilen Nutzung zuführt, sondern dass es eben jetzt erstmal militärisch weiter genutzt wird. Und es gibt einiges, was darauf hindeutet, dass ein neu aufzustellendes Panzerbataillon dann eben auch dort unterkommen soll, weil da noch ein großer Truppenübungsplatz daneben ist. Und das bietet sich dann an für so ein Panzerbataillon. Und die haben sich wirklich gerissen darum, dass sie das eben bekommen. Also auch ein bisschen anders als in Heiterbach, wo eben der Widerstand sehr groß ist. Dort ist es eigentlich eher so das Gegenteil. Zumindest die, naja, sagen wir mal, die Kleinstadt-Elite, also so die Journalisten, die führenden Politiker, Politikerinnen, die wollen, dass die Bundeswehr dort ist. Und als Türöffner ist es jetzt auch nicht nur für Heiterbach zu sehen, sondern dadurch, dass es jetzt eben so eine Art Präzedenzfall gibt, dass man diese Konversion nicht machen muss, wenn man sie nicht machen will, sondern dass man auch eben hoffen kann, dass da weiter Militär stationiert bleibt. Ein Beispiel ist Sigmaringen. Da hat dann kurz danach, nachdem eben in Hartheim wieder diese Konversion rückgängig gemacht wurde, hat eben in Sigmaringen dann eben auch der Bürgermeister gehofft, naja, vielleicht unsere aufgegebene Kaserne, na, vielleicht warten wir erstmal mit der Konversion, weil wir hoffen, dass da dann eben doch auch wieder Militär reinkommt. Das wird jetzt ja doch wieder kräftig aufgerüstet, das ist doch eine Chance für uns jetzt lokal. Und das ist eben auch ziemlich gefährlich, weil dann eben verhindert wird, dass es eben erfolgreiche Konversionsprojekte gibt, weil der Wille überhaupt nicht besteht und auch gar nicht die Notwendigkeit gesehen wird, sondern man hofft eben, dass die Bundeswehr da wieder reinkommt. Kurz vor der Reaktivierung dieses Militärgeländes gab es dann dort auch Proteste am 7. September 2017. Da gab es eine Verlegeübung von der benachbarten Einheit, die dann direkt vor den Toren von dieser Kaserne blockiert wurde. Es wurden auch Flugblätter verteilt. Ja, und da war eben so ein Konvoi von etwa 30 Fahrzeugen, der blockiert wurde. Die Lokalpresse hat dann auch darüber berichtet. Und ja, zufällige Ähnlichkeiten mit anwesenden Personen sind rein zufällig. Und ja, genau. Ja, und Hartheim ist jetzt eben ein Beispiel für den zweiten Fall, also die Reaktivierung einer eigentlich schon aufgegebenen Liegenschaft. Also auch im Fall von Gegenkonversion. Das dritte Beispiel, was ich jetzt vorbereitet hatte, um es hier vorzustellen, ist Ulm. Da hat Tobias mir gerade schon einiges vorweggenommen. Ja, dieses JSEC soll dort eben rein. Und es sah ursprünglich ziemlich so aus, als ob die eben am selben Ort wie auch dieses bisher schon bestehende Kommando operative Führung untergebracht werden sollen, in der Wilhelmsburg-Kaserne oberhalb von Ulm. Das wird aber gerade so ein bisschen aufgeweicht. Es ist nämlich so, naja, ich bräuchte es nicht alles nochmal wiederholen.
Das ist nur ein bisschen Zeit. 15 Minuten.
Genau. Es ist nämlich so, dass hier auf dem Bild seht ihr die Bleidorn-Kaserne. Das ist ziemlich im Stadtgebiet selbst auch eine Kaserne, die auch jetzt eben leer stand und wo eben auch geplant war, dort Wohnungen reinzumachen. Das ist auch gerade in Ulm so, es ist nicht ganz so krass wie in Tübingen, aber auch dort ist der Wohnungsmarkt sehr, sehr angespannt und die Mieten steigen und viele Leute finden auch nichts, wo sie wohnen können. Und da wäre es natürlich super, wenn man da Wohnungen reinmachen könnte. Insofern wäre die Konversion da auch eine echte Chance gewesen oder wäre es auch nach wie vor. Wie zu erwarten war im Zuge dieses Vortrags jetzt, ist es so, dass dort jetzt eben das erste Mal aufgehalten wurde. Also eigentlich war die Rückgabe dieser Liegenschaft für dieses Jahr geplant. 2015 waren dann auch ähnlich wie in Hartheim erstmal Geflüchtete dort untergebracht für ein Jahr. Und man hatte dann schon auch konkrete Pläne, wie das mit diesen Wohnungen aussehen soll. Und jetzt heißt es, dass die Rückgabe frühestens 2025 erfolgen soll, wegen Anpassungsmaßnahmen, was auch immer das bedeutet. Es wird vermutet, dass das eben im Zusammenhang mit diesem JSEC zu betrachten ist, weil man sich eben vorbehält, falls man mehr Platz braucht, dass man dieses Gelände jetzt nicht abgibt und dann ein neues suchen muss, sondern dass man es erstmal behält. Wir haben dann auch eine kleine Anfrage dazu gestellt, wie das da genau aussieht. Und da wurde dann eben gesagt, naja, das JSEC soll, Zitat, initial im Bestand der Wilhelmsburg-Kaserne realisiert werden. Das heißt also, zunächst ist schon geplant, das in der Wilhelmsburg-Kaserne zu machen. Die sieht man hier im Übrigen. Gab es vorher auch schon ein schönes Bild. Naja, jedenfalls genau, ist es nach momentanem Stand nicht abschätzbar, wie das tatsächlich dann weitergehen soll und ob dieses Bleidorn-Kaserne, Bleidorn-Gelände militärisch genutzt wird. Die Bundesregierung drückt sich da auch gerade um eine Aussage, ob man das Gelände denn jetzt braucht oder nicht, aber blockiert das eben erstmal für die nächsten 7 Jahre, wodurch dann eben der Wohnungsmarkt weiter ziemlich angespannt bleibt. Auch in Ulm gab es bereits erste Proteste und der nächste große Schritt wird dann die Durchführung von einem größeren Ostermarsch in Ulm sein, wo auch wahrscheinlich landesweit aufgerufen wird. Und genau, Ulm ist ein Beispiel für den dritten Fall, eben die Verzögerung von Konversion. Also es wird jetzt nicht sofort wieder Militär in diesem Bleidorn Areal angesiedelt, aber man behält sich das eben erstmal vor und verzögert bzw. verhindert eine Konversion von diesem Gelände. Dann komme ich jetzt auch zum kurzen Fazit. Allein in Baden-Württemberg lassen sich eben für Gegenkonversionen schon mehrere Beispiele finden. Bundesweit ist es aber auch ein verbreitetes Phänomen in den letzten Jahren. Schön ablesen lässt sich es auch am Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU. Da stand eben drin, vor einer endgültigen Abgabe von Liegenschaften der Bundeswehr werden wir vor dem Hintergrund der Trendwenden Personal, Material, Finanzen jeweils noch einmal den zukünftigen Bedarf prüfen. Unseren Bedarf werden wir auch im Hinblick auf Liegenschaften prüfen, deren Abgabe bereits vollzogen ist. Also das ist eben genau das, was wir jetzt eben in den letzten 2 Fällen gesehen haben. Dass man, selbst wenn man die eigentlich schon abgegeben hat oder gerade drauf und dran war, die zu verkaufen, dass man die eben nochmal zurückkauft, um eben zu schauen, naja, vielleicht brauchen wir es ja doch jetzt, wo wir groß aufrüsten, eben diese Trendwenden, Personal, Material, Finanzen, also dass das Personal wieder aufwachsen soll, das Material wieder aufwachsen soll, dass man deutlich mehr finanzielle Mittel hat und dann braucht man eben auch die Gelände, um das unterzubringen. Ja, was insgesamt auch recht auffällig war jetzt als baden-württembergisches Phänomen, dass diese Aufrüstung vor allem NATO-Kommandostrukturen betrifft und dass es sehr stark die Spezialkräfte betrifft. Also das sind die 2 Bereiche, in denen hier in Baden-Württemberg gerade am meisten aufgerüstet wird. Und was auch auffällig war, dass es eben wenig Möglichkeiten gibt, im Rahmen der Gesetze und der Partizipationsmöglichkeiten das zu verhindern, weil es eben auf Bundesebene entschieden wird und man da lokal politisch praktisch nichts machen kann. Trotzdem gab es in allen 3 Fällen Proteste und wird es auch weiter Proteste geben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo sich Proteste auch schön entzünden können. Man sieht es gerade auch in Heiterbach. Ich glaube, das ist noch nicht rum. Auch in Ulm ist es auf jeden Fall noch nicht vorbei. Und das ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen in dieser Sache. Ja, so viel dazu.